Herzlich willkommen, Günter Faltin, bei Connect to Core, unserem Podcast mit Menschen, die andere Menschen vernetzen und Dinge tun, die ja, den Menschen und der Welt gut. Günter Faltin ist emeritierter Professor für Entrepreneurship und beschäftigt sich mit dem Thema Unternehmergeist schon sehr, sehr viele Jahre und hat im Rahmen seiner Professur an der Freien Universität Berlin 1985 die Projektwerkstatt gegründet, aus der die Teekampagne hervorging, die heute weltweit größter Importeur von Darjeeling-Tees in Deutschland ist. Darüber hinaus hat er die Entrepreneurship-Stiftung gegründet und viele Aktivitäten zum Thema Entrepreneurship weltweit getätigt, also mit unterschiedlichen Netzwerken und verschiedenen Gastprofessuren an Universitäten in Asien, in Amerika und in Europa und ist heute auch noch sehr aktiv im Thema Entrepreneurship. Herzlich willkommen, Günter Faltin.
Ja, willkommen.
Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen, Professor Faltin. Wir sind ja in dem Connect to Core, gucken wir ja so auf die Dinge unter dem Aspekt von Netzwerken, Menschen miteinander in Verbindung bringen. Und Sie haben ja unglaublich viele spannende Dinge gemacht, aber so unter diesem Aspekt
habe ich eigentlich wie würden Sie nie so Ihr im Tun Vordergrund unter gesehen. Diesem ich habe Aspekt sehr beschreiben. Früh schon eigentlich in der Schule angefangen, mich mit diesem Thema Unternehmensgründung zu beschäftigen, so verrückt das klingt. Das war ja damals völlig schräg und nicht vorgesehen in der Schule. Aber ich habe unter der Bank Schumpeter gelesen, Josef Schumpeter, der so kann man so als den Vater des Entrepreneurship ansehen. Ich habe mich eigentlich nie mit Netzwerken beschäftigt, aber im Laufe der Zeit sind natürlich Netzwerke um dieses Thema Entrepreneurship herum entstanden. Aber es war nie mein Ziel, ein Netzwerk aufzubauen. Das war ein Nebeneffekt. Ich habe einfach versucht, auf meinem Feld zu arbeiten und dann entsteht sowas, fast wie von selbst.
Sie machen ja auch das Entrepreneurship Summit, was ja, da sind ja 1000 Leute, die Sie da miteinander in Verbindung bringen. Ich bin letztes Jahr zum ersten Mal dabei gewesen, völlig faszinierend. Was entsteht für Sie also daraus, wenn Sie so Ihre, die Stiftungsarbeit betrachten?
Aus einer Situation heraus, ich wollte meine Lehrveranstaltung ein bisschen, aktueller machen. Ich wollte sie verbinden mit der Praxis. Ich wollte, dass Leute, wenn sie eine unternehmerische Idee haben, auch die Chance haben, das öffentlich vorzustellen, Mitarbeiter zu gewinnen, aber natürlich auch Kunden zu gewinnen. Und daraus entstand so etwas wie ein großer Workshop. Das war zum ersten Mal, wenn ich es recht erinnere, 2001. Und dieser Workshop kam gut an, der hatte einen hohen Unterhaltungswert. Wir haben erst so Brainstorming gemacht zu einem Thema, also zum Beispiel Verkehr neu denken und versucht in dem Brainstorming neue Ideen zu entwickeln und dann haben wir Arbeitsgruppen gebildet und natürlich haben die sich dann später präsentiert und da waren auch ganz verrückte Ideen dabei und daraus ist im Laufe der Zeit so etwas wie eine Tradition entstanden, einmal im Jahr das zu machen. 2008 kam der Nobelpreisträger, Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus dazu, den ich schon sehr früh kannte, lange bevor er bekannt wurde. Und dann nahm das Ganze dann in Aufschwung. Das war natürlich eine tolle Sache, so einen Menschen bei sich zu haben. Und so ist das gewachsen. Und heute, ich glaube, unser Netzwerk, ich weiß es gar nicht genau, aber ich schätze, sind so 30.000, 35.000 Menschen, die sich um dieses Entrepreneurship herum versammelt haben. Entrepreneurship in dem Stil, wie ich das mache. Also Nachdruck auf gutem Konzept. Nicht so sehr, hier habe ich eine Idee, wer gibt mir Geld, sondern ein gutes Konzept ausarbeiten, so wie bei der Teekampagne. Die war ja von Anfang an ein Erfolg, weil einfach ein sehr gut durchdachtes Konzept dahinter steht, das auf vielen Beinen steht, also viele Marktvorteile hat, nicht nur ein. Und das ist so mein Ansatz, wie ich versuche, Menschen Entrepreneurship näher zu bringen. du kannst das, so wie Beuys gesagt hat, jeder ist Künstler, jeder ist kreativ, jeder ist auf seine Weise einzigartig. Beuys ist ja da oft missverstanden worden. Nicht jeder ist Rembrandt und ist ein berühmter Maler oder Bildhauer. Aber jeder Mensch ist auf seine Weise kreativ, weil er auf seine Weise einzigartig ist. Und das kann man natürlich auch ökonomisch abbilden, indem man sagt, was kann ich, was kann mein Beitrag zur weltweiten Ökonomie sein? Was kann ich da besser machen als die anderen? Und wir haben ja eine Ökonomie, wo ich mal frech behaupte, wo es nicht ganz so schwer ist, besser zu sein als das, was man draußen antrifft.
Vielleicht kannst du noch mal kurz für diejenigen, die nicht so sehr im Thema sind, ganz kurz deine Definition von Entrepreneurship geben.
Also Entrepreneurship heißt gründen, aber mit einer neuen Idee gründen. Nicht noch eine Bäckerei, noch einen Copyshop, noch einen Friseurladen, noch irgendein Einzelhandelsgeschäft, sondern mit etwas Neuem gründen, was die Welt ein bisschen bunter macht, besser macht, vielleicht ökologischer macht, ja, liebevoller macht. Also etwas gründen, was Sinn macht. Und zwar Sinn für die Gesellschaft, aber auch Sinn für den Betreffenden. Also eine sinnstiftende Arbeit finden. Und das ist natürlich die Chance, wenn man sein eigener Chef ist, dass man seine eigene Arbeit bestimmen kann. Aber damit das klappt, damit man erfolgreich gründet, muss man ein wirklich gutes Konzept haben. Mein Ansatz heißt konzeptkreatives Gründen. Nicht einfach gucken, wie komme ich zu Kapital und dann fällt mir schon noch irgendwas ein, was ich da gründe. Oder ich habe da so eine Idee und jetzt versuche ich, Venture Capital für mich zu begeistern, sondern lange an dem eigenen Konzept arbeiten, so dass es einerseits Marktvorteile nach draußen hat, also dass Leute sagen, oh ja, das finde ich gut, das will ich kaufen, aber auch etwas, was mir Sinn stiftet, was mich begeistert, was mich lebendig macht, wo ich gerne hingehe. Ich spreche deswegen gerne von Ideenkindern. Also ein Ideenkind in die Welt setzen, nicht ein leibliches Kind, das kann man auch, aber ein Ideenkind in die Welt setzen, das mit einem selber auch stimmig ist. Also eine Idee, die einen auch selber begeistert. Man muss ja eine Menge Energie aufbringen, um so ein Unternehmen groß zu ziehen. Und das klappt eigentlich nur, wenn man auch sehr hinter der Idee dieses Unternehmens steht.
Dankeschön. Noch eine zweite Frage. Also wenn du sagst, die Ideenkinder kommen in die Welt und mal angenommen, Entrepreneurship bekommt nochmal eine große Welle und dieses Verständnis oder dein Verständnis von Entrepreneurship wird noch stärker in die Welt getragen. Was glaubst du, würde das so für die, ja, für die Gesellschaft und für das globale Zusammenleben verändern?
Also ich glaube, es wird eine Menge verändern. Zum einen mal macht es die betroffenen Menschen ein Stück weit ja glücklicher, kann man schon sagen, weil sie eine sinnstiftende Arbeit haben. Also die ganzen Untersuchungen zur Zufriedenheit mit der eigenen Arbeit in großen Organisationen sagen ja, dass 60, 70, ja manchmal 80% mit ihrer Arbeit nicht glücklich sind, nicht zufrieden sind. Viele sind sogar in innerer Kündigung. Das ist natürlich schlecht. Das ist für ein geglücktes Leben schlecht. Wenn ich einen Großteil meiner Lebenszeit in einer Arbeitssituation verbringe, die mir nichts sagt, wo ich sogar ungern hingehe. Also da macht es dann schon Sinn zu überlegen, gibt es nicht eine bessere Alternative? Selber zu gründen ist nicht leicht, auf gar keinen Fall. Aber es ist heute zugänglicher, das Feld, ein Unternehmen zu gründen, ist zugänglicher geworden als früher. Früher war man ausgeschlossen als Normalmensch. Man konnte nicht ein Stahlwerk gründen oder eine Bank oder eine Versicherung oder eine Textilunternehmen. Das ging einfach nicht, weil das Geld fehlte. Da brauchte man riesige Kapitalien. Heute ist Kapital nicht mehr der Engpass. Heute kann man fast mit seinem eigenen Laptop allein gründen. Und man kann sich über Internet natürlich ganz andere Sachkenntnisse holen, als das früher war. Da gab es immer die Betriebsgeheimnisse, die Lieferanten, die Quellen, mit denen man da arbeitete. Das ist ja heute viel öffentlicher geworden. Also wir haben heute ganz andere Bedingungen zu gründen. Das heißt, ich kann mein eigener Chef sein, ich kann meine Arbeit bestimmen und alles das outsourcen, ich nenne das Gründen mit Komponenten, was mir nicht so gut liegt. Das ist der Vorteil für den Einzelnen. Der Vorteil für die Gesellschaft ist, dass man mehr Ideen hat, die immerhin dem Einzelnen Sinn stiften und dann vielleicht auch Ideen sind, die der Gesellschaft mehr bringen. Es hat viele Menschen, die ökologiebewusst sind und die nicht einfach Natur als Ausbeutungselement sehen. Es hat viele Menschen, die über die Gewinnmaximierung hinaus noch mehr sehen, dass es Sinn machen muss für einen selbst, für die Beschäftigten, dass sie auch ein gutes Produkt, eine gute Dienstleistung in die Welt setzen wollen. Also ich glaube tatsächlich, dass wir heute, wenn wir Entrepreneurship für mehr Menschen öffnen, und das ist durchaus möglich, dass wir dann nicht nur was für diese Menschen tun, sondern dass wir auch bessere Produkte, dass wir bessere Konzepte in die Welt setzen. Und ja, das brauchen wir auch.
Dankeschön.
Wie bewegen Sie Menschen dazu, dass die sich über ihre Ideenkinder Gedanken machen?
Es gibt eine Alternative, die es früher nicht gab, nämlich etwas Eigenes zu gründen. Wie gesagt, Kapital ist nicht mehr der Engpass. Auch Management ist nicht mehr der Engpass. Es gibt Zehntausende von Masters of Business Administration, wo man sich jemanden holen kann oder eine Gruppe holen kann. Also ich brauche weder viel Kapital, noch muss ich selber der Manager sein. Viele Leute sagen, es liegt mir nicht, ich bin kein guter Organisator. Immerhin der Gründer von IKEA, Ingvar Kamprad, hat von sich gesagt, ich bin ein katastrophaler Organisator. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also ein weltweit erfolgreiches Unternehmen, IKEA, sehr gut organisiert. Und der Gründer sagt, ich bin ein katastrophaler Organisator. Also heute kann man das Thema Gründen anders angehen. Es ist offener, es ist zugänglicher, aber man muss hart daran arbeiten, ein gutes Konzept zusammenzustellen. Ein gutes Konzept ist ein Gesamtkunstwerk, wo man mehrere Marktvorteile anbieten kann, wo man vielleicht in der Qualität, im Preis, in der Ökologie, vielleicht auch in den sozialen Beziehungen zu den Menschen besser sein kann als diese Honda, Siemens, Philips, Suzukis, Procter & Gamble und Unilevers und Nestles. Also da werden Produkte in die Welt gestellt, die nicht ökologisch sind. Da wird ein Grundbedürfnis wie Wasser mit einem Markennamen versehen und teuer verkauft. Und dann stellt sich raus in London, dass Coca-Cola, was dieses Bonaqua-Wasser da verkauft, dass sie das aus der Londoner Wasserleitung gezogen haben und teuer verkauft haben. Lauter solche Sachen. Wenn man da eine Weile drin ist, findet man, dass diese großen Konzerne alles andere als überzeugend sind. Und dass man wirklich, so verrückt das klingt, dass man besser sein kann als diese Konzerne. Und auch engagierter, was die Produkte angeht, was die Qualität der Produkte angeht, was das ökologischen Rucksack angeht, was den Marketing-Rucksack angeht. Also was da alles drinsteckt, was nicht gut ist in diesen Produkten. Oft ist ja die Herstellung ganz billig und preiswert und das Marketing erst plustert sozusagen das Ansehen des Produktes auf. Das kann man alles besser machen und das ist meine Botschaft. Fangen wir doch an mit unserem Verstand und unserer Kreativität und unserer Fantasie, aber auch unserem Verantwortungsbewusstsein, eine bessere Ökonomie in die Welt zu bringen, als das, was uns die meisten großen Konzerne vorführen.
Ich finde, das klingt sehr spannend. Und ich merke aber auch, das ist gar nicht so einfach. Also dieses, was Sie ja selber sagen, das Ideenkonzept, es steht und fällt mit dem Ideenkonzept. Wie begleiten Sie Menschen, dass die gute Ideenkonzepte in die Welt bringen können?
Also ich habe einen Vorteil, dass ich selber ein Ideenkonzept in die Welt gebracht habe, das sehr erfolgreich ist. Und daran kann man natürlich auch vieles zeigen. Wenn ich überlege Tee, dann denkt man, mein Gott, was soll man bei Tee machen? Das ist ja ein Thema, das ist nun völlig ausgelutscht. Es gibt an jeder Ecke Tee zu kaufen, in jedem Supermarkt, in jedem Kaufhaus. Es gibt noch eine Menge Teeläden. Also warum gerade Tee? Und es liegt ein bisschen daran, ich habe mir das angeguckt und fand die Art, wie Idee gehandelt wird, ziemlich ideenlos und auch ziemlich unverantwortlich. Also ich war in Indien gewesen, ich war in mehreren Entwicklungsländern gewesen. Die Leute, die dort arbeiten, können kaum davon leben. Und bei uns wird dieses Produkt Tee teuer verkauft. Und warum muss das so teuer sein? Also der Tee verteuert sich vom Tor der Plantage bis zu uns ungefähr um den Faktor 10. Muss das sein? Überhaupt nicht. Ich kann heute Teehandel anders machen, als er konventionell gemacht wurde und immer noch wird. Also da ist die Teeplantage, dann gibt es den Exporteur, dann gibt es den Importeur, dann gibt es den Großhändler, dann gibt es den Einzelhändler. Und wenn man da von außen dran guckt, sagt man, gut, das war in der britischen Kolonialgeschichte, ist Tee so gehandelt worden. Aber brauche ich das denn heute mit Komponenten wie Logistik? Was ist denn die Funktion von Teehandel? Die Funktion ist, den Tee von der Plantage zum Kunden zu bringen. Ja, da gibt es Hapag-Lloyd, da gibt es viele Logistikfirmen. Kann man die nicht beauftragen damit? Brauche ich denn Exporteur, Importeur, Großhändler, Einzelhändler? Natürlich kann ich Hapag-Lloyd beauftragen. Und dann stellt sich heraus, das kostet 1% vom Warenwert. Wo bin ich denn dann bei Faktor 10? Ich bin dann von 100, Faktor 10 wäre 1000, bin ich bei 101. Und dann überlege ich, mein Gott, ich bin Laie. Es wäre gut, wenn ich das alles versichere. Das kostet noch mal ein 0,5%. Dann bin ich bei 101,5%. So, und dann muss ich noch abpacken. Das kostet auch nicht die Welt. Also kurz und gut, als ich mir das damals überlegt habe, und da muss man recherchieren, da muss man auch mal nach Indien fahren, da muss man mal nach Afrika fahren und so, muss man nicht Urlaub in Mallorca machen. Wenn man das so recherchiert, findet man heraus, ich kann ja Tee viel preiswerter anbieten. Ich habe einen ganzen großen Teil der Kosten. Ich habe die ganzen Zwischenhändler nicht. Und also Ergebnis war, ich konnte mit meinen Studenten den Tee ein Drittel so teuer anbieten als die anderen, also zwei Drittel preiswerter. Na, das macht schon Sinn. Und ich kann Fairtrade daraus machen, später auch Bio-Tee, was die anderen nicht machen. Und dann habe ich eine Reihe von Vorteilen. Nicht nur der Preis, nicht nur die Qualität. Wenn ich viel weniger Kosten habe, dann brauche ich auch bei der Qualität nicht sparen. Ich brauche auch beim Einkaufspreis nicht sparen. Ich kann durchaus Fairtrade sein. Ich kann deutlich mehr bezahlen beim Einkauf und kann trotzdem preiswerter sein. Also das sind so Sachen, wo man dann merkt, mein Gott, diese großen Konzerne, Unilever, Twinings, der Teekanne, wie die alle heißen. Wie schlecht machen die das eigentlich? Also ich will nicht sagen schlecht, aber wie einfallslos, wie konventionell machen die das? Und wie teuer wird das bei denen? Kann ich das nicht deutlich preiswerter und in jeder Beziehung besser machen? Und so ist es dann auch. So ist es auch gewesen. Und wir waren von Anfang an erfolgreich. Aber ich muss dazu sagen, ich habe an dem Konzept mehrere Jahre gearbeitet. Was so einfach klingt, muss man ja erstmal sich so erarbeiten, dass man das ganze Konventionelle gar nicht braucht und verlassen kann. Und man muss auch gucken, dass man eine Mindesteinkaufsmenge hat, was ich können nicht Hapag-Lloyd beauftragen für 20 Kilo oder 50 Kilo. Das müssen dann schon 2 Tonnen sein. Das war die Mindestmenge, mit der ich damals angefangen habe.
Super spannend. Du hast ja in deinem Leben, also von der Teekampagne über deine professoralen Aktivitäten und deine Vernetzungssachen in Sachen Entrepreneurship sehr, sehr viel gemacht und auch umgesetzt. Und nun könnte man denken, Mensch, der Günther Faltin, der könnte sich ja bald zur Ruhe setzen, was er nicht tut. Also was treibt dich denn heute noch an und was motiviert dich, an den Dingen, ja, die du auch aufgebaut hast, weiterzuarbeiten und weiter dabei zu sein? Also was sind da so deine inneren Treiber oder deine Motivation, weiterzumachen?
Also ich sehe das gar nicht so. Da klingt so dahinter, ja, das ist Arbeit. Und Arbeit ist doch gut, wenn man die Arbeit vermeiden kann und dann hat man Urlaub. Ich sehe das völlig anders. Ich sage immer, ich bedauere jeden, der Urlaub braucht. Ich finde, meine Sachen sind ständig Urlaub. Ich finde das spannend, mit meinem Ideenkind zusammen zu sein. Warum warum soll ich mit meinem Ideenkind nicht länger zusammen sein? Leuchtet mir gar nicht ein. Also jeder ist doch, wenn Kinder nett sind und gut gedeihen, gerne mit seinen Kindern zusammen. Und ich bin auch mit meinen Ideenkindern, das ist ja nicht nur die Teekampagne, ich bin ja, habe ja eine Reihe von Sachen gegründet, meine Studenten haben auch Sachen gegründet. Ich finde das toll, mit diesen Ideenkindern zusammen zu sein und noch gucken, kann man die verbessern, was, ja, also wie Eltern das auch sind. Also ich sehe das überhaupt nicht als Arbeit. Ich bin völlig jenseits von Arbeit. Sehen Sie, der Karl Lagerfeld, der hat auch nicht gesagt, jetzt bin ich 65, höre ich auf. Der hat bis zum letzten Atemzug, da war er schon schwer krank, hat er noch seine letzte Modenschau gemacht, weil es ihn begeistert hat. Das war so sein Ding. Und das ist eben die Chance von Entrepreneurship, wenn man eine Arbeit hat, die man selber bestimmen kann und die man sich selber ausdenken kann und die auch Spaß macht, weil man sieht, man ist besser. Man kriegt ja auch tolle Rückmeldungen. Es ist ja auch anfeuernd, dass die Leute sagen, Wahnsinn, dein Tee. Und wir verstehen gar nicht, wieso der so preiswert sein kann. Und wir verstehen gar nicht, warum nicht alle so Teehandel machen oder warum nicht alle draufgekommen sind, dass man das ja auch selber machen kann, heute mit Hapag-Lloyd und anderen Dienstleistern. Also ich verstehe es auch nicht. Es ist schon eine verrückte Welt. Die Menschen glauben, Ökonomie ist das, was ihnen Volkswagen, Siemens, Procter & Gamble und so weiter vorführen. Der weiße Riese, und das ist es halt. Waschmittel, das kann man doch nicht besser machen als die. Aber sicher kann man es besser machen. Es gibt einen Rechtsanwalt in München, der hat eine Waschkampagne, so ein bisschen der Teekampagne nachempfunden, wunderbar, großartig. Und er sagt, Waschmittel muss man vom Härtegrad aufbauen. Die Waschmittel, die wir einkaufen, verschwenden entweder an Enthärter oder an Tensiden, weil sie one size fits all für alle Härtegrade ein Waschmittel anbieten. Das ist völlig falsch. Und er hat recht. Er ist besser wie Procter & Gamble, er ist besser wie Unilever. Das muss man mal laut sagen. Und dieser Glaube, dass die Großen das irgendwie gut machen, ich habe das auch immer geglaubt. Ich muss heute sagen, es ist verrückt, wie die es hinkriegen, dass die Menschen glauben, die würden gute Produkte machen. Ich glaube das überhaupt nicht mehr.
Gut, danke schön. Danke. Danke, Günther Faltin. Ich glaube, Barbara, unsere Zeit ist um. Hast du eine weitere Frage?
Nein, ich bin ganz geplättet, weil das ist ja viel mehr, es ist ein Lebenskonzept.
Ja, absolut.
Was ich bei Ihnen höre. Und das gefällt mir so sehr schön mit den Ideenkindern, das unter dem Aspekt zu sehen, das finde ich ganz bezaubernd und fühle mich gerade reich beschenkt.
Lassen Sie mich noch einen letzten Satz sagen. Wir brauchen diese Unternehmer, diese neuen, ich verwende das Wort Unternehmertum nicht, weil lauter falsche Bilder entstehen. So der Typ, natürlich männlich, Zampano, Hero, und der so mit Ellenbogen arbeitet, rücksichtslos, und man muss sich halt durchsetzen und man braucht viel Kapital und Managementkompetenz und so. Das sind alles Bilder von gestern, eigentlich von vorgestern. Das gehört ins Museum. Deswegen spreche ich von Entrepreneurship. Und wir brauchen Menschen, die bessere Ökonomie machen. Diese jetzige Ökonomie fährt uns gegen die Wand. Die ruiniert uns und ruiniert den Planeten. Wir brauchen bessere Ökonomie und die kommt nicht von den großen Konzernen, sondern die kommt von jungen Menschen, die sagen, das können wir besser und wir können es tatsächlich besser. Und wir haben ganz viele Beispiele schon dazu. Aber leider sind die Bilder von Unternehmertum und männlich und rücksichtslos und die großen Konzerne, die können das halt, die sind leider falsch und es wird Zeit brauchen, bis wir diese Bilder, dass wir ihnen bessere Bilder, bessere Erfahrungen entgegensetzen.
Herzlichen Dank, Günter Faltin. Alles Gute und wunderbare Zeiten mit deinen Ideenkindern.
Na, danke. Und ich wünsche euch auch das Beste.